Gesund und glücklich. Der Podcast für ein gesundes Leben. Von und mit Agnes Blönnigen.
Heute im Podcast das Thema die Schilddrüse. Jetzt verrat uns doch mal, was ist die Schilddrüse überhaupt und was macht sie bei uns im Körper?
Also die Schilddrüse ist normalerweise ein Organ, wenn er gesund ist, merken wir da nicht viel von. Es ist ein schmetterlingförmiges Organ am vorderen Hals. Und wenn sie gesund ist, dann ist sie still, die spüren sie auch nicht wirklich. Wenn sie anfängt, ihre Funktion zu verändern und nachteilig ist, dann merken wir das an der verlorenen, gesunden Funktion, dass es nicht gut funktioniert. Meistens die Schilddrüse ist dafür zuständig, dass zum Beispiel unser Stoffwechsel in adäquater Form arbeitet. Also wenn jemand anfängt, sehr schnell abzunehmen oder zuzunehmen, da muss man immer dran denken, vielleicht ist das die Schilddrüse, die irgendwie den Taktgeber nicht mehr erfüllen kann. Und da merken wir von der Schilddrüse an sich auch noch nicht wirklich. Manche Patienten beschreiben ein Schwirren der Schilddrüse, wenn das anfängt, nicht gut zu arbeiten. Und wie gesagt, an den Resultaten dieses entgleisenden Stoffwechsels merkt man dann, dass es nicht gut funktioniert. Es gibt aber sichtbare und fühlbare Zeichen auch. Also ein Stoma, eine Vergrößerung der Schilddrüse. Die gibt es eine Schwellung vorne am Hals und manchmal bei einer Basedow, das ist eine Überfunktion der Schilddrüse, werden die Augäpfel hervortreten. Das sieht dann sehr aus, als ob jemand ein sehr weit aufgerissenes Auge hat und man sieht quasi das Augapfel auch mehr hervortreten. Und Schilddrüsenknoten können auch gutartig und bösartig sein. Man sieht die auch. Kleine Knötchen beim Sprechen bewegen sich auf und runter vorne am Hals. Und die richtig großen Struma, so nennt man das, sieht man immer eigentlich. Also es war früher auch sehr häufig in Bergregionen, in Süddeutschland, in Amerika gab es eine ganze Gürtel von Landschaften, die kein Judith hatten in der Ernährung und auch in Böden nicht. Und diese Menschen hatten Struma, das musste man dann einfach mit Judith behandeln. Aber heutzutage ist es sehr häufig, dass die Schilddrüse eine Autoimmunerkrankung bekommt. Und das häufigste Problem ist eine Hashimoto. Das ist eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse mit einer Unterfunktion. Problematisch ist das insofern, dass die Diagnostik erst viel, viel später gemacht wird. Oft sind die Symptome nur Müdigkeit und vielleicht leichter Gewichtszunahme auch bei gleichbleibender Ernährung. Und wenn du zum Arzt gehst, dann misst man eigentlich nur die Funktionsschilddrüsenmarker, TSH, T3, T4. Und wenn die in Ordnung sind, dann sagen sie, ach, sie haben nichts. Nehmen sie ein bisschen Magnesium, schlafen sie sich aus. Aber
das glaube ich immer, weil Müdigkeit und leichte Gewichtszunahme ist halt unspezifisch. Ne? Kann halt ja, auch genau, vieles genau. Sein. Ne?
Richtig. Und wenn wir solche Symptome haben und ich frage dann spezifisch, seit wann ist das, wann ist diese Müdigkeit da und welche Symptome sich noch dazugesellen. Wenn ich die Schilddrüse in Verdacht habe, dann machen wir das ganze Schilddrüsenpanel. Das ist T3, T4, TSH, also die aktiven Hormone und die Antikörper. Das sind zwei, drei verschiedene Antikörper, die einen Hinweis geben, ob eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse vorliegt. Und es gibt noch einen Sondermarker, das ist das Reverse T3. Da messen wir, ob die Umwandlungsfähigkeit von einem inaktiven Schilddrüsenhormon zum aktiven Hormon möglich ist. Häufig ist das ein Zufallsbefund, weil, naja, durch die Anamnese komme ich auf diese Idee und dann merken wir, ach, die Patienten hatten eine Schilddrüse-Autoimmunerkrankung, dann habe ich eine bessere Handhabe, da was zu bewegen.
Also das Labor ist der frühe Weg, ne, um das zu erkennen.
Ja, absolut,
okay.
Labor. Definitiv. Und das muss man auch machen. Und es ist auch irgendwie interessant, dass bei vielen, die eine Untersuchung wünschen, also man geht nicht über diese T3, T4, TSH, die nach Diagnostik hinaus. Und ich glaube, das liegt nur daran, weil wir einfach keine Tablette haben für eine Unterfunktion oder eine Überfunktion, sondern das muss man anders behandeln. Und das ist auch eigentlich das größere Problem, weil nur weil die Schilddrüse zum Beispiel nicht genügend Hormone produziert und die Hormone mit einem Präparat ausgeglichen werden, heißt das nicht, dass diese Autoimmunerkrankung zur Ruhe gekommen ist. Und das ist eigentlich das größere Problem, weil die läuft im Hintergrund weiter und es kommt keine Autoimmunerkrankung eigentlich alleine. Da sind immer noch, wenn es eine Hashimoto ist, dann gibt es immer andere Probleme im Hintergrund. Diese Autoimmunerkrankungen müssen wir eigentlich stoppen. Und das hat mit Lebensweise und mit Ernährung sehr viel zu tun. Und ob wir der Schilddrüse das geben, damit sie am besten gut, besser funktionieren kann.
Das heißt, wir sind in der, weil jetzt sind wir ja schon, wenn man es entdeckt, besser ist ja, wir werden nicht krank. Das heißt, auch in der Ernährung haben wir hier wieder die Lösung, ne?
Ja, zum Teil ist das die Ernährung. Also ich würde einfach mal sagen, erstmal, es gibt ein paar Mikronährstoffe, die die Schilddrüse unbedingt braucht zur Funktion. Das ist einerseits Selen. Mit Hilfe von Selen wird die inaktive Schilddrüsenhormon in die aktive umgewandelt. Das ist die T4 in die T3. Und wenn wir nicht genügend Selen haben, das haben ganz viele von uns, weil wir kein Selen in den Böden haben, dann haben wir einen Selenmangel und dann fehlt diese kleine Hilfe für die Umwandlung. Und wenn jemand Hashimoto hat, Selen hilft auch, dass es die Antikörper herunterreguliert werden. Deshalb ist das ganz wichtig, dass wir Selen auch mitmessen und Selen auch geben. Da gebe ich noch einen kleinen Hinweis. Es gibt unterschiedliche Selenformen. Das Selenmethionin ist ein organisches Selen und bringt die Selenwerte relativ schnell hoch. Aber es kann toxisch akkumulieren und Zuckererkrankung, Diabetes mellitus, begünstigen. Es gibt eine Form von Selen, beziehungsweise zwei, also Natriumselenit oder Natriumselenat, die sind vollkommen safe, die werden nicht toxisch akkumulieren. Und dennoch denke ich, wenn wir Schilddrüsenwerte mal messen und auch schauen, regulieren sich diese Auto-Antikörpermarker, messe ich das Selen auch meistens mit. Und dann sehen wir, wenn die Heilung langsam geschieht, dann regulieren sich die Antikörper und der Selenwert ist auch wieder in Ordnung. Dann gibt es das Vitamin A. Vitamin A ist sehr, sehr wichtig. Das ist essentiell für alle Drüsenfunktionen und es ist auch nicht wirklich bekannt, dass es der Schilddrüse braucht auch Vitamin A. Das ist sehr wichtig, damit die T-Rex-Zellen, die optimieren unsere Hormonproduktion und im Hinsicht T3 für die aktive Schilddrüsenhormon. Ausreichend Vitamin A-Spiegel sorgt auch dafür, dass es wie ein Antioxidant wirkt und beruhigt auch das Hashimoto. Jodid ist super wichtig für die Schilddrüse, auch für die Umwandlung von T4 in die T3. Wir haben, wenn wir weit entfernt vom Mehl leben, auch relativ häufig einen Jodidmangel und ich messe das in der letzten Zeit auch häufiger. Ich glaube, das habe ich lange vernachlässigt. Und je mehr ich messe, desto mehr sehe ich, aha, viele haben tatsächlich einen Jodidmangel. Und alle unsere Drüsen brauchen das. Müssen wir auch hinzufügen, das ist essentiell. Wir können es nicht produzieren. Es ist ein relativ unsicheres Terrain, weil es eine große Diskrepanz gibt zwischen den weltweiten Dosierungen und also Aufnahme von Jodid. Ich finde, dass es bemerkenswert ist, dass wir zum Beispiel alle Jodidpräparate, die wir in Deutschland haben, sind in 100 oder 200 Mikrogramm Dosierung. Das ist ein Tausendstel, also ein Mikrogramm ist ein Tausendstel Milligramm. Wenn wir aber sehen, dass Japaner durch die Ernährung sehr viel Fisch und Algen, Krustentiere essen, die Jodid enthalten, die nehmen pro Tag 13 bis 20 Milligramm Jodid zu sich. Das ist viel, viel, viel mehr, als wir in diesen Jodidpräparaten enthalten haben. Also wirklich bemerkenswert mehr. Daher denke ich, es könnte sehr gut sein, dass wir viel, viel mehr brauchen, als es gewöhnlich empfohlen wird. Ich bin selbst noch in der Probungsphase. Ich sehe nur diese Diskrepanz und ich sehe auch die Menge an Patienten, die tatsächlich einen Mangel haben. Und wenn wir jetzt anfangen auszugleichen, kommen wir auch meistens nicht sehr weit mit 100 oder 200 Mikrogramm
Ich glaube, dass
Jodid.
hier die Lebensmittelindustrie auch oft uns auf ein falsches Gleis führt, weil das ist jetzt nicht, für die meisten nutzen das wahrscheinlich gar nicht, die diesen Podcast hören, aber in verarbeiteten Lebensmitteln ist das ganz oft zugesetzt, aber natürlich nicht in den notwendigen Mengen. Und ich glaube, viele, die dann irgendwann mal ein Fertiggericht essen, fühlen sich da sicher, dass sie denken, sie haben genügend zu sich genommen, aber es ist natürlich nur ein ganz geringer Zusatz.
Ja, nicht nur das, sondern ich glaube, dass es ist eine gute Idee ist, Jodid zu geben. Ich stelle es in Frage, ob das in Form von Jodsalz gut ist. Das ist eine ganz unnatürliche Zusammensetzung. Man nimmt dann nur Natriumchlorid, packt dann ein bisschen Jodid dazu. Und so kommt das in der Natur eigentlich nicht vor. Und es gibt auch Patienten, die sehr sensibel auf Jodid reagieren. Die nehmen vielleicht sogar zu viel dazu. Das haben wir auch schon mal. Daher denke ich, diese pauschale, ja, wie soll ich das sagen, also großflächige Verbreiten von jodsalzhaltige Produkten ist nicht unbedingt gut, weil die Patienten, die darauf sensibel reagieren im Hinsicht auf eine Überfunktion der Schilddrüse, die können fast nicht drumherum kommen, dass sie dadurch vielleicht eine Sensibilität haben. Also zum Beispiel bei Basedow-Patienten, bei denen kann Jodid, ein bisschen zu viel von Jodid, wie ein Benzin aufs Feuer wirken. Also daher denke ich, es ist problematisch, das so nach dem Gießkannenprinzip zu geben. Dennoch denke ich, dass die meisten einen Mangel haben von Jodid und nicht zu viel haben.
Ich wollte auch auf den Punkt, dass man solche Geschichten, Mikronährstoffe, letztendlich immer mit einem Therapeuten und einer Therapeutin
Genau.
untersucht und dann entsprechend den Weg geht.
Das ist absolut richtig. Also ich denke, das Messen ist immer besser. Dann können wir genau gucken, was fehlt und in welchem Maße und wie lange müssen wir etwas dafür tun und wo ist ein sicherer Bereich. Und ich glaube, damit wir nicht schaden, ist das sehr wichtig, dass wir wirklich sehen, was im Blut vorhanden ist und wie der Gesundheitszustand des Patienten sich entwickelt. Für die Schilddrüse ist außerdem noch wichtig Magnesium und Zink. Daher denke ich, was du gerade gesagt hast, eine individuelle Messung von Mikronährstoffen ist sicherlich der sicherste Weg. Bei Selen gibt es noch die Möglichkeit, dass wir durch Paranüsse Selen zu uns nehmen. Allerdings, das ist auch ein relativ unsicherer Pfad, weil die Dosierung ist sehr unterschiedlich. Also manche Paranüsse haben sehr wenig, manche haben sehr viel Selen. Und wenn man zu viele Paranüsse zu sich nimmt, kann es auch dazu führen, dass man dann zu viel Selen hat. Das ist auch nicht unbedingt der Sinn der Sache. Außerdem sind Paranüsse sehr häufig sehr stark schimmelbelastet. Ich glaube, manchmal es ist besser, wenn wir messen und dann tatsächlich Natriumselenit in kleine Dosen dauerhaft geben, damit die Schilddrüse gut arbeiten kann. Und damit sind wir auf dem sicheren Weg.
Du hattest jetzt schon die Nüsse gerade erwähnt. Fisch ist schon gefallen. Wo kriegen wir denn Selen natürlich her, wenn es da ist?
Da sind die meisten Formen. Also
Okay.
bestimmte Nüsse haben das eher und Fisch, alles was aus dem Meer kommt, hat Jodid
Okay.
natürlicherweise. Es gibt Nahrungsmittel, also Lebensmittel, die nachteilig sind für die Schilddrüse. Vor allen Dingen, wenn es um Hashimoto und um Autoimmunerkrankungen geht, da sind alles glutenhaltige Getreidesorten. Immer wenn wir Gluten essen, feuern wir die Antikörper, weil sie eine sehr hohe biochemische Ähnlichkeit zu den Antikörpern für Schilddrüsenerkrankungen bei Hashimoto. Deshalb ist das wichtig, kein Gluten zu essen, weil damit feuern wir immer das Hashimoto an. Was enthält Gluten? Das sind eigentlich die meisten Getreidesorten. Und manche Getreidesorten, die kein Gluten enthalten, haben was Glutenanaloges. Daher denke ich im Prinzip besser, gar kein Gluten zu essen, weil Gluten immer proentzündlich ist und feuert die Antikörper. Es gibt noch etwas, was ich auch sehr gerne weglassen möchte. Das ist Soja. Alle Sojaprodukte sind sehr stark verarbeitet. Man weiß gar nicht genau, was da alles, wo das herkommt, was da drin ist. Und wenn man Soja zu sich nimmt, das blockiert oft die Jodidaufnahme und fördert die Vergrößerung der Schilddrüse. Auch eine gutartige Struma kann daraus entstehen, dass das Soja die Jodidaufnahme blockiert. Zucker ist immer blöd, weil Zucker ist proentzündlich und macht eine Inflammation der Schilddrüse noch wahrscheinlicher. Wir haben gerade schon Jodsalz angesprochen. Also Jodsalz ist wirklich nicht unbedingt der Weg. Also ich glaube schon, dass man dann Jodid entsprechend ausgleichen sollte, wenn was fehlt. Viele Patienten, die eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse haben, profitieren davon, wenn sie sehr wenig Alkohol trinken. Weil interessanterweise ist das bekannt, dass Alkohol ein Toxin ist, die für die Leber schädlich ist. Und weil aber die Schilddrüse in der embryonalen Entwicklung als Anhängsel der Leber sich entwickelt, haben wir auch immer einen großen Nachteil für die Drüsenfunktion, der Schilddrüse, wenn wir Alkohol trinken. Und daher denke ich, das ist viel sicherer, wenn wenig Alkohol getrunken wird, auch für die Schilddrüsenfunktion. Die Nahrungsmittel, die für die Schilddrüse von Vorteil sind, sind eigentlich gar nicht so problematisch auch zu essen. Selbst Vegetarier können sie essen. Hoffentlich essen sie das dann auch. Das sind Eier, weil Eier enthalten alle fettlösliche Vitamine, sofern sie aus freier Haltung kommen, also auch Vitamin D, A, E und K. Fisch würde ich gerne empfehlen, aus den bekannten Gründen, weil die meisten Meeresfische enthalten Jodid und gute Fette, Omega-3-Fette, Und Beerenobst enthält sehr viele Antioxidantien, die wiederum die antioxidative Kapazität, durch die antioxidative Kapazität wirken sie antientzündlich und haben einen großen Vorteil für Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse. Also daher denke ich, wenig Getreide, Fisch, Fleisch, Eier, Gemüse, Beeren, damit läuft man schon ganz gut. Also Nachteile sind auch noch für die Schilddrüse, wenn wir Fluorid zu uns nehmen. Ich glaube, dazu hatte ich schon mal einen Podcast gemacht, dass Fluorid verdrängt auch Jodid. Die Halogene ersetzen sich sehr gerne in chemischen Prozessen, chemischen Reaktionen sich gegenseitig. Und wenn wir zu viel Fluorid zu uns nehmen, blockieren wir wiederum die Joditaufnahme. Und das ist leider Gottes auch in der Zahnpasta drin, manchmal sogar im Salz hinzugefügt. Und das ist ziemlich blöd, weil es ein Mega-Enzymgift ist und blockiert auch die Hypophyse und die Zirbeldrüse in ihrer Funktion. Wir haben Brom, also Brom ist ein Umwelttoxin und in vielen Möbeln, Produkten der chemischen Industrie ist das vorhanden und blockiert wiederum die Joditaufnahme in der Schilddrüse. Das ist in Textilien sehr oft enthalten. Dann haben wir leider Gottes auch eine Untersuchung, die Szintigraphie. Da wird ein radioaktives Mittel gespritzt, damit man das Drüsengewebe besser erkennen kann in der Bildgebung. Und leider ist das so, dass die Szintigraphie der Schilddrüse manchmal sogar das Hashimoto oder eine Basedow, sprich Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, auslöst oder sogar verstärkt, wenn das vorhanden ist. Also diese Untersuchungen sind nicht ungefährlich. Das wollte ich auch nochmal sagen. Also wenn eine Szintigraphie unumgänglich ist, gebe ich gerne vorher relativ viel Selen, nicht Jodid, weil Jodid wird eher ungern gesehen von den Radiologen. Aber wenn wir Selen geben, es gibt einen gewissen Schutz gegen diese Strahlenbelastung bei der Szintigraphie. Also ich denke, das kann man kurzfristig machen. Am besten wirklich, wie immer, in Begleitung von jemandem, der sich damit auskennt, von einem Therapeuten. So, mit anderen Worten können wir ein paar Sachen vermeiden und einiges Gutes tun, damit die Schilddrüse besser arbeitet.
Gesund und glücklich. Der Podcast für ein gesundes Leben. Von und mit Agnes Blönnigen. Die im Podcast dargestellten Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information. Sie stellen keine Empfehlung oder Bewerbung der beschriebenen oder erwähnten diagnostischen Methoden oder Behandlungen dar und ersetzen keinesfalls die Beratung durch Therapeuten. Bitte wenden Sie sich bei gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden immer an die Therapeutin oder den Therapeuten Ihres Vertrauens.